Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Köfken und ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserer Sendung in 5 Fragen um die Welt begrüßen kann. Ein Format, in dem wir jetzt mittlerweile im 3. Jahr sind und regelmäßig um den ganzen Globus blicken, über den Thüringer Tellerrand hinaus. Und wir haben das letzte Mal nach Jordanien geschaut und zumindest himmelsrichtungsmäßig bleiben wir aus Thüringer Sicht weiter gen Osten. Und wir schauen uns dieses Jahr oder diese Sendung ein Land an, welches ja immer mal wieder im Fokus steht. Gewissermaßen hat diese Sendung auch eine Besonderheit, da meine Kollegin, die uns nachher zu dem Land berichten wird, selber gar nicht im Land ist. Sie wissen, wir hatten das schon das ein oder andere Mal. Im letzten Jahr haben wir uns Syrien angeguckt, im Jahr davor Russland. Das alles Länder, wo wir aktuell keine Kollegin, keinen Kollegen der Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort haben. Und so ist das auch in Afghanistan, dem wir uns die nächsten, ja gut, 45 Minuten widmen wollen. Afghanistan, Sie wissen das alle, ist seit 2021 ein islamisches Emirat Afghanistan, so wie es sich selbst nennt, seitdem die NATO bzw. die westlichen Nationen dort Afghanistan verlassen haben, haben die Taliban das Land übernommen. Große gesellschaftliche Umbrüche, die wir uns gleich noch ansehen werden. Afghanistan hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte, wenn wir uns das so ein bisschen in der Retrospektive ansehen. Man kann gut sagen, dass man ja 4 Jahrzehnte mehr oder minder Bürgerkrieg hatte, unterschiedliche Mächte, die von außen immer wieder im Land waren und versucht haben, dort entweder Demokratie zu verbreiten oder das Land an das eigene politische System anzugliedern. Aktuell leben ca. 42 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Afghanistan. Sie kennen alle die Hauptstadt Kabul. Dort leben etwa 4,9 Millionen Einwohner. Afghanistan ist größtenteils Gebirgsland. Das macht es auch immer schwierig für Kräfte von außen dort zu wirken, historisch bedingt, aber auch aktuell, sehen werden, wenn wir nochmal auf das Jahr 2021 blicken werden. Afghanistan ist reich an Rohstoffen, Kohle, Kupfer, seltene Erden, Gold, aber auch Erdöl, wenn man sich das ansieht. Größtenteils wird das jedoch nicht gefördert. Afghanistan hat ein sehr hohes Bevölkerungswachstum. Experten gehen davon aus, dass man aufgrund der hohen Geburtenrate damit rechnet, dass man im Jahr 2050, also in gut 25 Jahren, 61 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben wird. Und wenn Sie die aktuelle Presse verfolgt haben, zumindest aus deutscher Sicht, sind die Informationen, die aus Afghanistan kommen, ja spärlicher als zuvor. Das, was zum einen damit zu tun hat, dass natürlich weniger Pressevertreterinnen und Vertreter auch europäischer Medien dort vor Ort sind. Gleichzeitig ist jetzt aktuell diskutiert, wir zeichnen das jetzt an einem Dienstag auf, heute hat der zweite Abschiebeflug nach Afghanistan stattgefunden von ausreisepflichtigen Afghaninnen und Afghanen. Auch das ist sicher ein Fakt, um den wir uns unterhalten werden, wenn es darum geht, die diplomatischen Beziehungen von und nach Afghanistan näher zu betrachten. Das so ein bisschen, damit Sie das Land etwas einordnen können. Und wir gehen jetzt natürlich viel weiter in die Tiefe. Und es freut mich, dass ich heute meine Kollegin Almut Wieland Karimi Zeit genommen hat, uns zu Afghanistan zu berichten. Almut ist seit 1994, seitdem sie Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung war, mit der Stiftung verbandelt, hat eine lange Zeit für die Stiftung gearbeitet in Argentinien, Afghanistan, den USA, hat dann eine ganze Zeit die Stiftung verlassen gehabt und woanders gearbeitet. Jetzt ist sie, wie sie das selbst sagt, immer wieder als Springerin aktiv, war zuletzt in Afghanistan, als wir dort noch ein Büro hatten und betreut momentan unser Büro in Ägypten, ist aber heute hier, hat sich zugeschaltet aus Berlin, um uns sowohl zu ihren Erfahrungen aus Afghanistan zu berichten, wie auch ihrer Analyse der aktuellen Lage. Liebe Almut, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und das Format in 5 Fragen um die Welt hangelt sich an den sprichwörtlichen 5 Fragen entlang. Die erste müssen wir ein bisschen abwandeln, weil die normalerweise immer dahin gestreut ist, dass ich meine Gesprächspartnerin und meinen Gesprächspartner frage, wie die aktuelle Lage vor Ort ist, wie sich das anfühlt. Du bist selber nicht vor Ort, zumindest nicht aktuell. Du bist immer mal wieder im Land, aber du kannst es sehr gut einschätzen. aus der Ferne, wie gesagt, aktuell. Was sind die Themen, die die Afghaninnen und Afghanen aktuell, vielleicht tagesaktuell sogar, bewegen? Was wird in der afghanischen Gesellschaft momentan besprochen?
Ja, hallo Wolfgang, hallo nach Erfurt. Freue mich sehr, dabei zu sein. Und ja, was wird in Afghanistan besprochen? Das kann ich natürlich im Einzelnen jetzt nicht sagen. Wie du schon gesagt hast, dort leben über 40 Millionen Menschen. Etwa die Hälfte der Menschen ist auf humanitäre Nothilfe angewiesen, will sagen, bei vielen Menschen wird es sich um sehr existenzielle Fragen handeln, die sie aktuell bewegen. Wo bekomme ich Essen für heute und morgen her? Habe ich einen Job? Viele Menschen haben keine Arbeit. Viele Frauen dürfen gar nicht arbeiten. Also es geht sehr darum, um die Bewältigung vom Alltag, um das Überleben. Für viele Menschen geht es sicherlich auch um das Thema Hunger. Das ist auch insofern verstärkt worden, diese Herausforderung, weil in den letzten Jahren 6 Millionen Geflüchtete, afghanische Geflüchtete aus den Nachbarländern Iran und Pakistan nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Die allermeisten nicht freiwillig, sondern sie wurden aus Iran und Pakistan abgeschoben. Und ja, für viele Frauen und Mädchen geht es stark um das Thema Einschränkungen. Mädchen dürfen nur noch bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. Viele Mädchen versuchen da Umwege zu gehen, indem sie zum Beispiel auf sogenannte Koranschulen gehen oder auch digital lernen. Aber natürlich ist es ein sehr eingeschränktes Leben und die Taliban sind halt sehr streng, was ihre Auslegung von der Rolle von Frauen und Mädchen in einer islamischen Gesellschaft angeht. Und insofern glaube ich, ist auch für viele Menschen die Frage nach Perspektiven. Also, ich habe schon gesagt, eine sehr junge Gesellschaft. Der durchschnittliche Mensch in Afghanistan ist 24 Jahre alt. Und kann man sich vorstellen, die Menschen wünschen sich genauso wie hier eine Zukunft mit einem Job, eine Zukunft mit einer Ausbildung, eine Zukunft mit einem guten Auskommen, sicherlich vor allen Dingen auch eine friedliche Zukunft. Und das ist für viele Menschen in Afghanistan halt nicht klar, dass es so sein wird. Also insofern muss man schon sagen, dass Afghanistan zu einem der am wenigsten entwickelten Ländern auf der Welt gehört und mit vielen, vielen Herausforderungen konfrontiert ist.
Du warst ja selber eine Zeit lang in Afghanistan Leiterin, als die Friedrich-Ebert-Stiftung dort noch ein Büro hatte. Du reist selber einmal im Jahr aktuell in das Land. Du hast also einen ganz guten Einblick bezüglich der Veränderung, die es im Land gab. Schauen wir ein bisschen weiter zurück in Afghanistan und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, machen Sie das mal, geben Sie mal Google irgendwie Afghanistan und 60er, 70er Jahre ein. Da kriegen Sie Bilder, die eine sehr moderne Gesellschaft zeigen. Die jüngere Geschichte Afghanistans ist ja auch geprägt durch sehr viele Kräfte von außen, die dort eingewirkt haben. Russland war dort mal, man mag schon sagen, Besatzungsmacht. Dann war eine Zeit lang waren es die Taliban, die es jetzt aktuell wieder sind. Nach dem Anschlag auf das World Trade Center hatten die USA relativ schnell die Macht dort übernommen und ihre NATO-Verbündeten. Auch Deutschland war lange Zeit im Land aktiv. Wie schätzt du das ein? Vielleicht beginnst du so ein bisschen damit zu sagen, als du damals das erste Mal das Büro in Afghanistan geleitet hast, was für ein Afghanistan war es damals, als du angekommen bist? Welche Veränderungen hast du dort gemerkt? Vielleicht auch die Hoffnungen, die du jetzt beschreibst, wenn es um die aktuelle junge Generation der Afghaninnen und Afghanen geht. Die gab es vielleicht damals auch schon. Und wie hat sich das Ganze verändert, wenn du jetzt aktuell zurück nach Afghanistan fliegst, immer mal wieder einmal im Jahr und dort ja sicher auch Veränderungen merklich oder Veränderungen merkst oder die sich für dich im Alltag oder auch in dem, wie die Gesellschaft strukturiert ist, offenbaren? Und wie schätzt du das Ganze hinsichtlich einer vielleicht auch zukünftigen Entwicklung ein, die ja jetzt Afghanistan mit Blick auf die Taliban-Regierung mehr oder minder unabhängig oder auch alleine ein bisschen abgeschnitten ja, der internationalen Weltmacht?
Ja, also zunächst mal, ich habe meine Doktorarbeit über Afghanistan geschrieben und als ich angefangen habe, war dort noch der Bürgerkrieg in den 90er Jahren. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Afghanistan war ja mal ein Land, was eine wichtige Rolle gespielt hat auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als 1989 die sowjetischen Truppen dort einmarschiert sind. Und dann war es halt im Ost-West-Konflikt. Haben halt die westlichen Länder die Mujahideen unterstützt und die östlichen Länder haben halt die Sowjetunion und die afghanischen Truppen unterstützt, weil zu der Zeit war ein sogenanntes kommunistisches Regime an der Macht in Afghanistan. Dann sind die Russen wieder abgezogen oder die sowjetische Armee 92 und danach hat sich ein Bürgerkrieg entwickelt und danach sind dann zum ersten Mal die Taliban in das Land gekommen. Die Taliban sind eigentlich Kräfte, die im afghanistan-pakistanischen Grenzgebiet ausgebildet worden sind, sogenannte Koranschüler. Das sind vor allen Dingen junge Männer, viele aus sehr armen Familien, viele auch Waisenkinder, die eigentlich in diesen Schulen sehr stark indoktriniert wurden, mit einer sehr rigiden Auslegung oder Interpretation des Islam, die eben damals auch einfach gelernt haben, wie man kämpft, wie man Krieg führt. Und die sind 98 das erste Mal an die Macht gekommen. Ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben, habe kein Visum bekommen für Afghanistan. Da hieß es, Frauen, die dort forschen wollen, brauchen wir nicht. Und insofern habe ich damals viel Zeit in Peshawar verbracht. Das ist eine Grenzstadt in Pakistan zu Afghanistan, wo halt viele afghanische Leute im Exil lebten. Das erste Taliban-Regime war auch durchaus sehr rigide. Und wir haben uns damals eigentlich dieselben Fragen gestellt wie jetzt, nämlich, was wird eigentlich passieren? Was wird eigentlich nach den Taliban kommen? Oder wie überhaupt kann es passieren, dass sie nicht mehr an der Macht sind? Und dann erinnern wir uns vielleicht, dann kam der 11. September 2001, die Anschläge in den USA durch Al-Qaida mit Osama bin Laden an der Spitze. Und relativ schnell danach haben die USA ja entschieden, dass sie Afghanistan angreifen würden, beziehungsweise sich verteidigen würden in dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Haben dann diesen NATO-Artikel 5 ausgerufen, weshalb dann auch Deutschland mit in das Land gegangen ist und sind dann 2001 nach Afghanistan mit eigenen Truppen auch gegangen. Und haben so damals 2001 sehr schnell die Taliban vertrieben. Und ich habe dann Anfang 2002 das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung dort eröffnet. Wir waren damals eine der ersten, die vor Ort waren und haben uns als politische Stiftung vor allen Dingen eingesetzt für Frauen, die in das dann neu gewählte Parlament einziehen wollten, haben mit denen besprochen, wie sie ihr Wahlkampfprogramm machen können, wie man Wahlkampfauftritte macht, wie man auch ein Leben zwischen Berufstätigkeit, also als Parlamentarierin, und auch Verantwortung zu Hause, als je nachdem Ehefrauen, Mütter, was auch immer, oder auch einfach Familienmitglied organisieren. Wir haben viel mit jungen Leuten gearbeitet. So ein Leaders Forum aufgebaut, viel zur Verfassung gearbeitet, die dann neu erarbeitet wurde. Und in diesen Aufbruchsjahren, Anfang der 2000er, war viel Enthusiasmus und sicherlich die Hoffnung, demokratische Institutionen aufbauen zu können in dem Land. Und ja, Ich glaube, da haben wir die Latte der Erwartungen sehr hoch gehängt. Im Hochsprung würde man immer sagen, man fängt besser niedrig an und schafft es drüber zu springen. Wir haben die Latte zu hoch gehängt. Und diese Erwartungen haben wir sicherlich dann gerissen. Also indem wir nicht gleichzeitig Frauenrechte, demokratische Verfassung, Bildung für alle, Partizipation, Jobs, gute Gesundheitsversorgung alles einführen konnten in einem relativ wenig entwickelten Land. Und ja, diese Arbeit vor Ort war in den Anfangsjahren sehr spannend. Wie gesagt, viel Enthusiasmus, aber mit viel Fokus auch auf die Städte wie Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif, Kunduz und ins weitere Land. Afghanistan ist ungefähr fünfmal so groß wie Deutschland. Und weder wir noch im Verbund mit der internationalen Gemeinschaft, auch den Vereinten Nationen, wir sicherlich längst nicht so viel bewirken können und haben manchmal zu sehr auf unsere Partner in den Städten geguckt, die dann häufig jung waren, gut ausgebildet, gut Englisch konnten. Ja. Und dann fing es an, so ab 2005, 2006, dass die Sicherheitssituation sich verschlechtert hat. Dann gab es erste Kidnappings, die sich auch gezielt gegen Internationale gerichtet haben. Es gab immer mehr Selbstmordanschläge von verschiedenen Gruppierungen, vor allen Dingen aber von den Taliban, die dann eben damals von der Macht vertrieben waren. Und diese Situation hat sich dann immer mehr verschlechtert, sagen wir von 2005 bis 2020. Hinzu kamen die Korruption und verschiedene andere Probleme. Die Ebert-Stiftung ist bis zuletzt, also bis praktisch die Taliban wieder die Macht übernommen haben, im August 2021, ist sie vor Ort gewesen. Ich glaube, wir hatten 11 oder 12 verschiedene Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, die halt sich immer in diesem Bereich Unterstützung demokratischer Institutionen, Frauen, Jugend und so weiter eingesetzt haben. Meine Eindrücke waren dann eben von diesen beschwingten Anfangsjahren, wo ich auch mit meiner Familie vor Ort war. Wir sind Ende 2005 dann aus dem Land gegangen, dass die Situation immer schlechter wurde. Was interessanterweise 2021 passiert ist, also erstmal nach einem, würde man sagen, fürchterlichen Abkommen, was manche Friedensabkommen nennen, das Doha-Abkommen zu Afghanistan, wo einfach klar war, dass die Amerikaner raus wollten, auf Gedeih und Verderb ihre Leute rausholen wollten und mehr oder minder einen Blankoscheck an die Taliban ausgestellt haben, ohne die damalige Regierung zu beteiligen, die ja ihre engsten Partner waren, ohne auch andere internationale zu beteiligen, wie zum Beispiel die deutsche Regierung. Die sind einfach, sagen wir, abgezogen und dann konnten wir auch nicht mehr dort bleiben. Und da kam es ja auch zu diesen dramatischen Bildern vom Flughafen in Kabul mit den Menschen, die sich an Flugzeuge gehängt haben, an die Zehntausende, würde ich sagen, zum Teil auch willkürlich evakuierte Menschen, die dann aus Afghanistan rausgekommen sind. Und was sich entscheidend danach verändert hat, ist etwas, was man sich kaum vorstellen kann hier. In Afghanistan ist es heute viel friedlicher als früher. Also vor 2021, als die internationale Gemeinschaft dort noch engagiert war, gab es, wie gesagt, diese vielen Anschläge, die hohe Korruption und so weiter. Jetzt ist ironischerweise diejenigen, die die Anschläge hauptsächlich verübten, nämlich die Taliban, sind ja jetzt an der Macht. Und jetzt gibt es so gut wie keine Anschläge mehr. Das heißt, viele Menschen vor Ort berichten, dass sie sich jetzt viel sicherer fühlen. Und es gibt eine Zahl, die hier immer alle verblüfft. Es gehen mehr Mädchen zur Grundschule als vor 2021. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber der Grund ist relativ einfach. Die Familien haben keine Angst, dass den Mädchen auf dem Schulweg was passieren könnte. Und sie haben keine Angst mehr, dass die Kinder indoktriniert werden mit Schulmaterialien, die vielleicht nicht ihren doch eher konservativen religiösen Vorstellungen entsprechen. Insofern ist es ein sehr gemischtes Bild. Also für viele gut ausgebildete Frauen oder auch Mädchen, die ehrgeizig sind und lernen möchten, hat sich die Situation stark verschlechtert, weil sie eben nicht mehr zur Schule gehen dürfen, bestimmte Berufe nicht mehr ausüben dürfen. Auf der anderen Seite hat sich die Sicherheitssituation verbessert und es ist eben nicht mehr diese beständige Angst im Nacken, dass man gleich um die nächste Ecke einen Anschlag verübt wird oder auf eine Mine tritt oder was auch immer. Und das kann man halt sehr gut beobachten, diese Entwicklung, wie sich das verändert hat.
Und nochmal zurück auf den August, also vor 5 Jahren, August 2021, wie das da im Wechsel war, und mit Blick auch, wie sich die Gesellschaft heute entwickelt hat. Du hattest ja schon so ein paar Auszüge genannt. Da nochmal nachgefragt, wie waren die Lage oder die Sympathien innerhalb der Bevölkerung gegenüber dann den damals dann Taliban, die die Macht übernommen haben. War es das so, dass es, du hast es ja schon beschrieben, das, was global gilt, irgendwie die Unterschiede zwischen Stadt und Land, das in Afghanistan sehr stark geprägt ist, auch von den ländlichen Regionen. Gab es da quasi eine breite Unterstützung hinsichtlich des Machtwechsels? Weil das, was wir jetzt, wenn wir jetzt retrospektiv gucken, wenn man sich Beiträge von damals oder kurz danach anschaut, wird zumindest hier im Kontext der westlichen Hemisphäre immer das Bild gezeigt, dass dann die Bevölkerung angstvoll zu Hause saß und gar nicht wusste, können sie noch raus auf die Straße. Das scheint sich ja in deinen Schilderungen, du warst ja kürzlich vor Ort, dann doch so ein bisschen gewandelt zu haben oder dass sich dort Befürchtungen nicht bewahrheitet haben.
Das ist eine sehr gute Frage und das ist gleichzeitig sehr schwierig einzuschätzen. Es gibt ja nicht so etwas wie Meinungsumfragen, sodass wir jetzt eine Idee hätten, wie beliebt die Taliban sind. Wir haben zwar eine Idee, wie beliebt bzw. unbeliebt unser Bundeskanzler ist, oder auch eine Regierung in Thüringen oder auch andere Fragen, aber die Einschätzung, wie beliebt die jetzt sind oder nicht, ist, glaube ich, wirklich schwer zu treffen. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Ich glaube, der zentrale Punkt ist der, den du schon genannt hast. Es ist sehr unterschiedlich zwischen Land und Stadt. Und man muss immer wieder sagen, das ist eine sehr konservativ geprägte Gesellschaft, in der etwa 80% der Menschen nicht lesen und schreiben können und in der traditionelle, religiöse und auch zum Teil ethnische Werte eine große Rolle spielen. Und bei der eben es eine ganz andere Vorstellung gibt, zum Beispiel der Rolle der Frau. Ganz anders, als wir das kennen. Also geht es nicht um Gleichberechtigung, sondern es geht eher um die Frage, wie man Frauen schützen können, wie man ihre Ehre erhält. Das ist halt sehr unterschiedliche Vorstellungen. Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass diejenigen, mit denen wir hier im Westen mehr Kontakt haben, also eher gebildete Menschen, dass die noch vor Ort sind, hauptsächlich und verständlicherweise als sehr negativ erfahren. Während ich habe auch mit vielen Frauen auf dem Land die Chance gehabt, mit denen einfach mich hinzusetzen, einen Tee zu trinken und so weiter, die wiederum einfach nur froh sind, dass Frieden eingekehrt ist und dass nicht jemand versucht, ihre Gesellschaft umzukrempeln. Insofern glaube ich, ein sehr gemischtes Stimmungsbild. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie eigentlich die Mehrheit tickt. Aber es gibt eben nicht diese eine Stimmung und es gibt nicht dieses eine Bild, was ich werde immer häufig gefragt, was Frauen in Afghanistan denken. Und dann sage ich immer, naja, wenn mich jemand fragen würde, was denken Frauen in Deutschland, würde ich auch sagen, ja, kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was meine beste Freundin denkt oder was meine Schwester denkt. Und ich habe eine Vorstellung, was ich selber meine, aber ein Stimmungsbild kann ich halt nicht wiedergeben. Insofern muss man, glaube ich, sagen, das ist sehr bunt und die Berichterstattung hier finde ich zum Teil gut und zum Teil ist sie aber auch sehr gefärbt durch unsere eigene Brille.
Lass uns auf die Innenpolitik des Landes schauen. Das ist ja auch schwierig. Wir alle wissen ja um die aktuellen Gegebenheiten vor Ort. Aber du hattest ja eben schon den Punkt Sicherheit angesprochen. Das, was wahrscheinlich auch viele Thüringerinnen und Thüringer verwundern wird, dass es jetzt sicherer ist als vorher. Kannst du sowas wie eine politische Agenda der Taliban, der Machthabenden erkennen? Und wenn ja, was sind so die Schwerpunkte der Ausrichtung? Ich glaube, die Sicherheitslage ist wahrscheinlich was, wenn ich das richtig sehe, was sich ergeben hat, weil halt die die damals die Anschläge verübt haben, jetzt an der Macht sind und keinen Anlass mehr sehen, quasi so, so auf die damaligen Machthabenden oder Regierungen zu wirken. Andererseits hast du es auch angesprochen hinsichtlich des Bildungssystems, dass es da sehr starke Veränderungen gab. Aber was sind so, wenn du es einschätzen kannst, was sind so zentrale Elemente der Politik der aktuellen Regierenden, die du sowohl von der Entfernung als auch von deinen Erfahrungen vor Ort festmachen kannst?
Ja, also ich kann eine sehr klare Agenda erkennen. Man muss ja sagen, das sogenannte Islamische Emirat Afghanistan wird hauptsächlich von Kandahar, also vom Süden aus regiert. Dort sitzt auch der Emir, Haibatullah heißt der. Der gehört, sagen wir mal, zu der strengsten, konservativsten Fraktion. Es gibt auch andere, eher pragmatische Fraktionen, eine weitere vor allen Dingen in Kabul um den Innenminister Haqqani herum. Und eine dritte Fraktion sitzt, die nennt man die Doha-Fraktion, also Doha wie in Katar. Das sind diejenigen, die immer international verhandelt haben und auch weiter verhandeln. Und die Hauptagenda, die ich sehen kann, geht es um die Entwicklung der Infrastruktur des Landes. Da ist relativ viel passiert, es sind Eisenbahnlinien entstanden, es gibt viel größere Verbindungen zu den Nachbarländern, also zu den zentralasiatischen Republiken im Norden, aber auch nach Pakistan und Iran. Es gibt Versuche, regionalen Handel aufzubauen. Die Taliban treiben relativ stringent, muss man sagen, oder auch strikt Steuern ein. Früher wurden ja fast 80% des Staatshaushalts aus internationalen Geldern gedeckt. Jetzt ist es so, dass die Taliban selber das über Steuern finanzieren, also größtenteils. Sie haben halt eine sehr starke Autorität und klar das Monopol auf alle Gewaltorgane, also Armee und Polizei, und sind halt sehr strikt in der Durchsetzung ihrer Anordnungen, unter anderem mit einer sogenannten Sittenpolizei, die eben auch guckt, wie Frauen angezogen sind, dass Männer zum Gebet gehen am Freitag, die Bärte lang genug sind und verschiedene unterschiedliche Regeln. Und was ich sehe, sind die großen Infrastrukturprojekte, der Versuch, selbst Steuern einzutreiben und wirtschaftlich besser auf die Beine zu kommen, was nur zu Teilen gelingt. Deswegen ist halt die Wirtschaftslage immer noch schwach und auch die großen humanitären Herausforderungen, was aber auch natürlich daran liegt, dass es nur ein Land auf der ganzen Welt gibt, was Afghanistan offiziell anerkennt. Das ist Russland, das es sicher aus eigenen Interessen auch tut, vor allem aus Angst vor Extremismus in der Region, auch in den zentralasiatischen Republiken. Und ansonsten ist Afghanistan eben isoliert. Es gibt so gut wie keine internationalen Beziehungen, was natürlich für ein Land schlecht ist, wenn es um Investitionen und so weiter geht.
Bevor wir auf die internationale Ebene schauen, vielleicht als Übergabe oder als Übergang, du hast gesprochen davon, dass viele auf Hilfeleistungen angewiesen sind. Du hast eben gesagt, dass der Großteil des Staatshaushaltes zuvor aus internationalen Geldern stammte. Wie ist das jetzt? Gibt es überhaupt internationale Hilfsleistungen in wirkender Größe, die nach Afghanistan kommen? Vielleicht auch, wie kommen die nach Afghanistan? Ist es dann über Russland? Oder wie wird jetzt quasi gewährleistet, dass, obwohl Afghanistan, wie gesagt, nur von Russland anerkannt wird und sich wahrscheinlich mehr Feinde als Verbündete sich unter mehr Feinden als Verbündeten auf der Weltkugel findet. Wie finden dennoch Wege der internationalen Unterstützung Zugang zu der Bevölkerung in Afghanistan?
Also diejenigen, die hauptsächlich vor Ort tätig sind, sind die Vereinten Nationen mit ihren unterschiedlichen Organisationen, wie die UN-Entwicklungsorganisationen, wie die humanitären Hilfsorganisationen, wo eben internationale Gelder für bestimmte Projekte in das Land fließen. Was auch nur funktioniert, indem die UN-Organisationen sich eben mit den Taliban-Ministerien auch absprechen. Und Diese Hilfe hat aber natürlich massivst nachgelassen in den letzten Jahren. Also nicht nur, weil Afghanistan nicht mehr oben auf der Agenda steht und eben nicht anerkannt wird, sondern weil insgesamt es sehr viel weniger Hilfsgelder gibt und einfach viel mehr Krisen- und Konfliktherde auf der Welt. Ich nenne jetzt mal nur Sudan oder Syrien oder Jemen und viele weitere. Also insofern gibt es in der Region, also mit Pakistan, mit Iran, den zentralasiatischen Republiken, aber auch mit Indien und auch Russland, gibt es durchaus Handel und Austausch. Dazu muss man das Land nicht mehr unbedingt anerkennen, sondern da geht es eben um, sagen wir mal, einen regionalen Handel und die Infrastruktur. Da ist auch China sehr aktiv, also auch diese sogenannte Belt and Road Initiative oder die neue Seidenstraße, wie es auch genannt wird. Da investiert China sehr viel in Afghanistan, vor allem auch in Eisenbahnlinien und ist auch sehr aktiv in der Ausbeutung von Rohstoffen, die du eingangs genannt hast, wie Gold und Kupfer und Lithium und so weiter. Also die haben da ein sehr gutes Augenmerk, sag mal, haben ja auch eine ganz kurze Grenze zu Afghanistan im Nordosten Afghanistans, die sogenannten Wachan-Teil. Also in der Region läuft viel, international aber eher wenig. Es gibt natürlich die Exil-Afghaninnen und Afghanen, die in Deutschland, USA, wo auch immer leben, die versuchen, Geld nach Hause zu schicken, die kleinere Projekte anfangen, die versuchen, in, sagen wir mal, Häuserbau zu investieren, vielleicht auch in der Hoffnung, eines Tages zurückzukehren. Aber im größeren Stil bleiben halt internationale Investitionen aus. Wie gesagt, mit der Ausnahme von Nachbarstaaten.
Lass uns genauer gesagt darauf schauen, wie sich Afghanistan auf dem internationalen Parkett verhält. Wir hatten es angesprochen, Russland ist das momentan das einzige Land, was die aktuelle Regierung damit auch Afghanistan anerkennt. Insofern interessant, da ja Russland selber mal eine Zeit lang dort Besatzungsmacht war und jetzt nicht mit, sage ich jetzt mal, wenn wir zurückblicken auf die Zeit 89 bis 92, nicht mit offenen Armen dort empfangen wurde, sondern sichtlich Schwierigkeiten hatte, überhaupt dort, sage ich jetzt mal, ganz basal das Überleben der eigenen Soldaten zu sichern. Gleichzeitig liegt Afghanistan in dem Kontext, wenn man sich jetzt die Nachbarn anguckt, Iran, der jetzt selber aufgrund seiner Aktivitäten bzw. des Konflikts mit den USA und auch Israel dort im Fokus steht. Pakistan als weiterer großer Nachbar im Osten, auch eine islamische Republik, die sich in Teilen aber auch kritisch gegenüber Afghanistan verhält. Man blickt zurück und schaut immer wieder, Pakistan war lange Verbündeter der USA. Schauen wir auf die Entwicklung der Taliban, war das in den Grenzregionen in Pakistan, ist das auch immer wieder ein Konfliktfall bzw. ein Spannungsfall gewesen. Wie würdest du sagen, wie nehmen jetzt die direkten Nachbarn, jetzt ist ja auch schon einige Zeit seit 2021 vergangen, die Entwicklungen in Afghanistan war auch. Weil, du hattest es ja angesprochen, der internationale Fokus liegt seit einiger Zeit und wird das wahrscheinlich auch noch in Zukunft schwerpunktmäßig eben nicht auf Afghanistan liegen. Also, dass sich jetzt irgendeine, ja, neben den Vereinten Nationen, den humanitären Projekten, jetzt aufgrund von Konstellationen, große Nationen Afghanistan offen zuwenden, ist ja eher unwahrscheinlich. Insofern, wie verhält sich die direkte Nachbarschaft Afghanistans zu den Taliban? Und als viereinhalbte Frage, ich hatte gesagt, gerade fliegt wahrscheinlich findet der zweite Abschiebeflug nach Afghanistan statt. Die deutsche Regierung plant weitere. Du sitzt jetzt selber in Berlin, hast einen ganz guten Draht, aber auch nach Afghanistan. Und dahingehend die Frage, wie sind die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zu Afghanistan? Denn um Ausreisepflichtige oder Straftäter oder etc. dort abzuschieben, muss man ja zumindest ein Minimum an diplomatischen Beziehungen haben, damit man dort landen kann, damit dort irgendwie deutsche Polizistinnen und Polizisten zumindest zeitweise vor Ort sind. Das vielleicht der zweite Teil der Frage. Wie gesagt, der erste Teil der Frage erstmal, wie sich die Nachbarschaft um Afghanistan rum verhält und vielleicht auch die Afghanen selber Kontakt, zu welchen Ländern versuchen sie selber Kontakt aufzubauen und aufzunehmen.
Ja, beginne ich vielleicht damit, dass die Region Afghanistan, also wo zentral auf Südasien praktisch trifft, die wird geostrategisch und geopolitisch immer eine große Rolle spielen. Es ist halt ein Handelsknotenpunkt. Dort gibt es viele Ressourcen. Es ist ja auch kein Zufall, dass es schon im 19., 20. Jahrhundert immer diesen Great War oder The Great Game gab zwischen den Briten und Russen um Afghanistan, um Einfluss, was einfach mit der wichtigen geografischen Lage zu tun hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, ist, dass man ein Nachbarland von Afghanistan ist, dann ist es ja so wie mit der Geografie, die kann man halt nicht ändern. Also insofern wird man sich fragen, wie man sich irgendwie mit dem Nachbarn arrangiert. Und die eine Ebene ist die offizielle diplomatische Anerkennung. Wie gesagt, die haben nur bis jetzt Russland ausgesprochen. Die andere ist aber in den praktischen Fragen. Und dann gibt es eben sehr viel Interaktion in der Region. Und du hast eben gesagt, das sind vor allem die regionalen Mächte. Wenn ich aber mir jetzt angucke, wie aktiv auch vor allen Dingen China ist, und auch Indien sind es ja nicht nur Regionalmächte, sondern es sind ja globale Mächte. Also das sind wichtige Länder. Und ich glaube, da macht der Westen einen großen Fehler, einfach diese ganze Region aus dem Fokus zu verlieren und eigentlich in das russisch-chinesische Einflussgebiet zu übergeben. Und das, nachdem wir 20 Jahre uns so dort engagiert haben, also mit sehr vielen Ressourcen, was Menschen, was Geld, aber auch Menschenleben, zum Beispiel bei Leuten bei der Bundeswehr angeht. Das finde ich einfach nicht richtig. Zu sagen, ja, können wir irgendwie nichts machen, wir erkennen die jetzt nicht an, sondern ich glaube, da ist wirklich, sollten wir uns auch Überlegungen anstellen, das Land nicht nur dieser Region und diesem russisch-chinesischen Einfluss zu überlassen. Was auch wichtig ist zu betonen, es gibt einen aktiven Krieg mit Pakistan. Da gibt es keine Friedenserklärung, der ist Anfang des Jahres ausgebrochen oder letzten Jahres schon ausgebrochen. Und der flackert immer mal auf, dadurch, dass dann Pakistan die Vermittlungsrolle in dem Krieg USA, Israel gegen Iran aufgenommen hat, ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten und Pakistan auf einmal eine ganz neue andere Rolle bekommen, die, glaube ich, viele auch überrascht hat und die auch für Pakistan jetzt neu ist. Und da hat sicherlich dieser Krieg an Bedeutung verloren und auch an Fokus verloren, beziehungsweise ist natürlich auch nicht imageführend, gleichzeitig in der Friedensvermittlung aktiv zu sein und aktiv selber einen Krieg zu führen. Insofern sind das eher, sagen wir mal, Auseinandersetzungen in Grenzregionen, in einer um eine Grenze, die halt nie von Afghanistan anerkannt worden ist. Mit Iran ist es natürlich jetzt auch schwierig, weil es aktiv in dem Krieg involviert ist, aber da gibt es auch in den Grenzregionen immer wieder Streitigkeiten um Wasserressourcen, aber auch um Flüchtende in beide Richtungen und auch um das Thema Drogen, obwohl die Taliban den Drogenanbau und Handel doch sehr stark eingeschränkt haben. Der zweite Teil der Frage war, wie verhält sich Deutschland? Ja, Deutschland auf der diplomatischen Level gibt es keine offizielle Anerkennung und wird es, glaube ich, auch auf absehbare Zeit nicht geben. Das finde ich auch richtig so, solange, sagen wir mal, die Situation von Frauen und Mädchen so ist und ihnen eben viele Rechte verwehrt werden, glaube ich, sollten wir das Land nicht anerkennen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht dennoch Beziehungen zu dem Land haben sollten. Im Moment ist es so, dass sich diese Beziehungen vor allen Dingen konzentrieren auf das Thema Abschiebung, was halt bei uns eigentlich ein innenpolitisches Thema ist. Da geht es um Migration, etwas, was in den Koalitionsvereinbarung in Berlin vereinbart worden ist, wo eben steht, dass Leute abgeschoben werden sollen. Aus meiner Sicht ist es eine Symbolpolitik. Es leben fast eine halbe Million Menschen aus Afghanistan in Deutschland. Und in so einem Flieger sitzen dann, ich weiß nicht, 100, 120, wie auch immer, zumeist Straftäter, die abgeschoben werden. Also das löst weder ein Problem unserer Innenpolitik, zudem schickt man Menschen in ein Land ab, wo man nicht weiß, was mit ihnen dann passieren wird. Und die andere Seite der Medaille ist eben, um diese Abschiebung machen zu können, gibt es inzwischen verschiedene Vertreter des Islamischen Emirats, also Taliban, die auch in der Botschaft hier in Berlin sitzen und im Konsulat in Bonn über entsprechende Papiere dann auszustellen. Allerdings können die an anderer Stelle auch hilfreich sein, weil es eben auch viele Menschen aus Afghanistan gibt, wo die auch Papiere brauchen, wenn es um Verlängerung ihrer Pässe geht oder auch um Geburtsurkunden oder Beglaubigungen oder wenn es um Eigentumsfragen in dem Land geht. Also das hat so verschiedene Elemente. Und der Fokus hier in der Berichterstattung ist halt immer nur auf diese Abschiebeflüge. Und ich meine, das ist ja das ist keine Politik, sagen wir so. Das ist etwas passiert auf der politischen Ebene aus meiner Sicht und führt zu keiner Lösung von irgendeinem Problem. Aber mein Plädoyer ist eher, uns noch mehr mit dem Land zu beschäftigen und auch bestimmte Kontakte zu intensivieren, ohne das Land eben gleichzeitig offiziell diplomatisch anzuerkennen.
Lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs schauen wir normalerweise immer darauf, was die Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort macht. Das ist aus den bekannten Gründen sind wir aktuell vor Ort nicht aktiv. Du hattest aber eine Rückschau darauf geliefert, was das Büro bis quasi zur Machtübernahme der Taliban vor Ort für Arbeit geleistet hat. Deswegen lass uns zum Abschluss darauf schauen. Du hattest es selber angesprochen, dieser Umgang mit Ambivalenzen in Afghanistan. Also zum einen zum Beispiel das Thema Menschenrechte oder Anerkennung der Rechte von Frauen. Auf der anderen Seite der politische Einfluss. Du hattest es eben auch deutlich gemacht, diese Ambivalenz auf dem internationalen Sektor, eben Afghanistan berechtigterweise und auch richtigerweise nicht offiziell anzuerkennen, gleichzeitig aber diplomatische Beziehungen oder trotzdem Kanäle offen zu halten, trotzdem mit dem Land im Dialog zu bleiben. Was zeichnet für dich, du bist ja eine ausgewiesene Kennerin des Landes, nicht nur aufgrund deiner wissenschaftlichen Expertise, sondern auch aufgrund deiner Erfahrungen vor Ort oder deiner Verbindungen vor Ort. Wie geht Afghanistan um mit diesen Ambivalenzen, beziehungsweise was bedeutet das auch für uns, diejenigen, die von außen aufs Land blicken oder diejenigen, die jetzt im besten Fall versuchen, Beziehungen zu Afghanistan aufzubauen oder den Kontakt nicht abreißen zu lassen zu den Leuten vor Ort?
Ja, also zunächst mal wäre es sinnvoll, aus meiner Sicht vor Ort ein Verbindungsbüro zu haben, um einfach mehr Informationen aus dem Land zu haben. Eigentlich wissen wir ja gar nicht richtig, was dort vor Ort passiert. Es gibt vereinzelt mal Besuche von Journalistinnen und Journalisten, aber es gibt natürlich Berichte von den Vereinten Nationen. Aber eigentlich haben wir überhaupt kein Lagebild und gar keine eigene Einschätzung. Das finde ich falsch. Ich fände es nicht richtig, dort eine Botschaft zu öffnen, also was offiziell Diplomatisches, aber es spreche ja nichts dagegen, ein Verbindungsbüro zu haben, wo eben vielleicht Menschen sitzen, die sich mit entwicklungspolitischen Fragen, humanitären Fragen beschäftigen, politische Beobachter, so dass man einfach besser wüsste, was vor Ort passiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn ich in einem Dialog mit einem Land bin, dann heißt es ja noch längst nicht, dass ich dadurch das Land legitimiere oder die Machthaber legitimiere. Aber ich habe in meiner langjährigen politischen Tätigkeit gelernt, das war immer das geflügelte Wort bei den UN, um Frieden zu stiften oder Frieden zu machen, muss ich auch dem Teufel die Hand schütteln. Und das ist, glaube ich, in Afghanistan genauso. Nicht, dass die Taliban mit dem Teufel gleichsetzen würde, aber es ist natürlich klar, dass ich auch nur Frieden in dem Land stiften kann, indem ich mit den Menschen auch spreche. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich eben sozusagen auch nichts erfahren und nichts aushandeln und auch keine Kompromisse schmieden und überhaupt vielleicht auch Gedanken besser verstehen. Das andere ist, immer wieder zu sagen, dass wir Frauen und Frauenrechte und Menschenrechte einfordern. Haben wir jetzt 5 Jahre lang getan. Und das hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass die Situation von Frauen und Mädchen vor Ort schlechter ist als vor 5 Jahren. Wir haben damit nichts bewirkt. Und dieses immer wieder einfordern, das klingt jetzt gut und das ist sozusagen auf der normativen Ebene, auf der Regelebene macht man sich da irgendwie, ich sag mal, einen schlanken Fuß. Uns hat aber keinerlei Auswirkungen, vor allen Dingen nicht für Frauen und Mädchen vor Ort. Und ich muss sagen, das finde ich wirklich nicht in Ordnung, dass wir unsere alten Partnerinnen dort oder auch überhaupt junge Mädchen und Frauen total im Stich lassen und nicht versuchen, auf irgendeine pragmatische Weise ihnen auch zu helfen. Es gibt Organisationen, die vor Ort arbeiten, auch einige Deutsche, die sich zum Beispiel darum kümmern, dass es so Wirtschaftsförderung für Frauen gibt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Viele der ehemaligen Lehrerinnen oder Journalistinnen, die haben heute eigene kleine Unternehmen. Eine Saftfabrik oder eine Hühnerfarm oder was auch immer. Und die haben sich eine eigene Existenz aufgebaut. Das lassen die Taliban auch zu. Die Vorgabe, die sie haben, ist, dass sie eben nur mit Frauen arbeiten dürfen. Das sind also Projekte von Frauen für Frauen. Und das funktioniert relativ gut. Und ich finde es den besseren Weg, Frauen vor Ort in ihrer Lebensrealität zu helfen, sie zu unterstützen, als halt einfach immer nur dieses Frauen- und Mädchenrechte einzufordern. Das ist das meines Erachtens zu einfach. Eine weitere Ambivalenz, also eine Schwierigkeit im Umgang mit dem Land ist, wenn man in einem Land, ob Afghanistan oder anderswo, humanitäre Hilfe leistet, das führt immer nur dazu, dass man versucht, Hunger zu stillen oder auch Menschenleben zu retten. Das führt überhaupt nicht dazu, dass Menschen selbstständig oder eigenständig werden. Und insofern ist es eigentlich viel wichtiger, wirtschaftliche Eigenständigkeit zu fördern mit eben Existenzprogrammen, wie die eben genannten, für Wirtschaft, also so eine Existenzgrundlage für Frauen zu schaffen. Und diese Vorstellung, dass wenn wir das Land nicht international anerkennen, was ja die Taliban gerne möchten, also aus der Sicht der Taliban gibt es gar keine Ambivalenzen, sondern die gibt es nur aus unserer Sicht. Und die sagen auch, ja, wer seid denn ihr, diese Rechte einzufordern, wenn ihr nicht mal versteht, wie wir richtig hier funktionieren und ihr auch gar nicht mit uns arbeiten wollt. Also da schneiden wir uns ein bisschen selber in den Fuß und da muss man, glaube ich, wirklich sehen, dass man da pragmatischere Wege gehen muss und eben die Nischen nutzt, die es gibt. Wir könnten zum Beispiel viel mehr Projekte fördern, wo es so digitale Bildung für Mädchen geht. Das Internet ist relativ stabil in dem Land und viele Mädchen lernen halt online. Aber natürlich braucht man auch Geld, um Lehrerinnen zu unterstützen, um Material zu entwickeln, um auch die Existenz dieser Mädchen zu sichern. Aber das wären alles Möglichkeiten, um nicht praktisch eine ganze Generation da auch zu verlieren und dann gar keine Kontakte mehr in das Land zu haben. Und was wir im Moment machen, finde ich, ist eine relativ kurzfristige Politik, die auch dadurch bestimmt ist, dass es eben so viele Krisenherde auf der Welt gibt. Und wir verfolgen alle die Nachrichten. Wir sehen, jeden Tag geht es um einen anderen Krieg, eine andere humanitäre Krise. Jetzt kommen die ganzen Waldbrände in Europa dazu, also auch Dinge, die ganz direkt an uns selber rankommen. Das heißt, sind wir eigentlich nur noch in so einem kurzfristigen Reaktionsmodus auf Dinge. Und aber das Dilemma ist oder die Herausforderung oder auch die Ambivalenz ist, dass wir eben auch langfristig strategische Interessen verfolgen müssen. Und da haben wir sicherlich viel Interesse auch in dieser Region.
Lieber Almut, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Afghanistan tatsächlich näher zu bringen. Also ich spreche jetzt für mich, aber ich denke auch, dass ich für eine Vielzahl unserer Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer spreche. Und dir danke für diesen sehr, sehr umfangreichen, ambivalenten und analytischen Einblick in Afghanistan, denn Ich nehme jetzt einfach mal an, wir alle gehen jetzt mit wesentlich mehr Wissen aus der Sendung raus, als wir das im Vorhinein gehabt haben, beziehungsweise dein Plädoyer am Ende für eine längerfristige Ausrichtung pragmatischer Natur ist was für zahlreiche Gesellschaftsbereiche, nicht nur die diplomatischen Beziehungen nach Afghanistan, realisiert werden müsste. Insofern nochmal sehr herzlichen Dank, dass du uns zu deinem Herzensland, mag ich fast schon sagen, also das, was dich wahrscheinlich dein Leben lang begleitet, Auskunft gegeben hast. Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben oder das Ganze in der Mediathek sehen oder als Podcast hören. Wir werden jetzt im September quasi unsere Sommerpause machen. Wir waren ja den ganzen Sommer mit Sendungen hier monatlich präsent, machen jetzt im September eine kurze Pause und ich freue mich dann, wenn wir uns Ende Oktober wieder hier treffen und gemeinsam über den Thüringer Tellerrand blicken. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit.